Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Wissen Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gitschu Freudi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir haben Folge 54. Wir nehmen auf am Donnerstag, dem 19. Juni um 9 Uhr abends. Und zwar nehmen wir auf aus Bern im Impact Hub. Vielen Dank für die Organisation, Guy. Wir waren eingeladen am alljährlichen Boccia-Turnier der Berner Kanzlei Domenico & Partner und haben uns nun aus dem Staub gemacht. Das Turnier war noch nicht fertig und unser Team war ziemlich weit vorne. Ich hoffe, Sie haben es geschafft. Dieser Podcast wird gesponsert von unserem Partner, dem Upscaler-Programm. Heute nehmen wir im Schwerpunktthema den ersten Teil der vierteiligen Serie zum Upscaler-Programm auf. Guy, was sind heute die Themen?
Ja, heute beschäftigen wir uns in den News mit der Devigé-Preisverleihung. Dann haben wir in den News die Series D vom deutsch-britischen KI-Unternehmen Helsing und die 23andMe, wo die Gründerin die Shares zurückkauft. Im Schwerpunktthema diskutieren wir über das Upscaler-Programm zusammen mit Peter Stähli als Gast. Und dann haben wir als Hörerfrage die Frage, ob man Unternehmertum lernen kann oder ob das eine Art DNA ist. Und als Transaktion der Woche haben wir Voliro, deren Series A auf dem Programm.
Starten wir mit den News der Woche. Und zwar schauen wir zuerst auf eine der traditionsreichsten Startup-Auszeichnungen der Schweiz und auch auf ein Novum. Bei der diesjährigen Devigé-Preisverleihung wurden zum ersten Mal in der Geschichte gleich 6 Startups mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten alle weiteren 4 Finalisten einen Anerkennungspreis, sodass insgesamt 800.000 Schweizer Franken ausgeschüttet worden sind. Möglich machte das ein Schulterschluss zweier Stiftungen. Die Devigé Stiftung und die Vers Foundation bündeln ihre Kräfte, um Unternehmertum in der Schweiz gezielt zu fördern. Was fällt uns auf? Die Gewinnerprojekte decken ein beeindruckendes Spektrum ab, von KI-gesteuerter Neurochirurgie über vegane Käsealternativen bis hin zu nachhaltiger Raumfahrtlogistik. Damit zeigt sich einmal mehr, Deep Tech, Health Tech und Impact Startups sind in der Schweiz nicht nur im Trend, sondern auf dem Vormarsch. Guy, 6 Preise statt 5. Ist das für dich ein Zeichen, dass die Qualität der Schweizer Startups generell gestiegen ist oder war das einfach ein besonders starker Jahrgang?
Ich war gestern mit dabei im Sommerhaus der Devigé-Stiftung in Solothurn. Vielleicht hier noch kurz ein Dank an die Organisatoren Selin, Hanna und Sophie und dem Team. Super gemacht, extrem professionell. Und da war die Erklärung der Hosts über die Devigé-Stiftung, die hat 600.000 beigetragen und dann die Fairs-Stiftung, allen 10 Startups 20.000. Und sie haben das eigentlich begründet damit, dass das letzte Jahr sehr gut gelaufen sei, deshalb können sie 6 Preise stiften. Dementsprechend sagen sie hier nicht, dass sie besonders gute Startups haben, aber ich bin ja schon viele Jahre eigentlich immer wieder mit dabei bei Devigé. Ich finde es wirklich eine tolle Sache, was sie da machen, gut, wie sie die Startups evaluieren. Und ich muss schon sagen, dieses Jahr war extrem stark und die Cases haben auch super zu den Kriterien von Devigé gepasst, eben super Unternehmer und Unternehmerinnen mit impactvollen Ideen und langfristiger Sicht. Und da muss man schon sagen, die Qualität ist höher als auch schon. Dementsprechend sind die 6 Preise sicher verdient, auch wenn sie jetzt vielleicht nur wegen einem guten Geschäftsgang gesprochen wurden.
Die Bandbreite der prämierten Startups ist sehr breit, von Raumfahrt über Biotech bis hin zu Food Innovation. Was sagt das über den Innovationsfokus der Schweiz im internationalen Vergleich aus?
Ja, das zeigt eigentlich, dass wir in vielen Bereichen extrem stark sind und eben die Schweiz nicht einfach ein One-Trick-Pony in Innovation ist. Wir haben eine sehr breit abgestützte Innovationsstärke und deshalb kommen auch aus den verschiedensten Bereichen Top-Startups heraus.
Ja, viele der Gewinner kommen aus ETH-nahen Kontexten. Braucht es noch stärkere Förderinstrumente für nicht-akademische Gründungen? Oder ist es richtig, dass Stiftungen wie eben die Devigé vor allem auf forschungsnahe Deep Tech Themen setzen.
Ja, ich meine eben, wie du sagst, der Wische hat klar den Kurs auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Deep Tech und Unternehmertum. Und es ist klar, dass Unis wie die ETH und Themen, die daran nahe sind, stärker gefördert werden. Ich finde auch in der Schweiz, da sind wir eher weniger ein Land von schnell skalierten B2C-Cases. Wir haben ein sehr limitiertes Potenzial mit einer 9-Millionen-Bevölkerung und müssen dann schnell in neue Märkte gehen. Und es gibt aber durchaus viele Förderinstrumente, gestiftete Preise, wie der Fintech Award, die nicht nur Deep Tech inkludieren und auch gezielte Akzeleratoren, die eben offen sind für allerlei Cases. Und deshalb finde ich eigentlich insgesamt haben wir einen sinnvollen Mix an Förderprogrammen in der Schweiz.
Sehr gut, kommen wir zum zweiten Thema. Wir sprechen über eine der spannendsten europäischen Finanzierungsrunden des Jahres. Das deutsch-britische KI-Unternehmen Helsing hat flotte 600 Millionen Euro in einer Series D-Runde eingesammelt. Unter den Investoren sind Spotify-Gründer Daniel Ek mit seinem Fonds Prima Materia, der bereits zum zweiten Mal investiert hat, sowie weitere bekannte Angels. Mit dieser Runde wird Helsing mit 12 Milliarden Euro bewertet. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Software für militärische Zwecke. Konkret zum Beispiel Analyse-Tools für Gefechtsfelddaten, die von Sensoren in Kampfpanzern, Drohnen oder Flugzeugen stammen. Ich finde bemerkenswert, nicht nur die Summe, sondern auch die politische Dimension. Das Geld soll helfen, Europas technologische Souveränität zu verteidigen. Ein direkter Bezug zur aktuellen sicherheitspolitischen Lage, kann man sagen. Und Helsing betont explizit, nicht in autoritäre Regime liefern zu wollen. Die Debatte über Dual-Use-Tech, also Technologie mit ziviler und militärischer Nutzung, kommt dadurch natürlich neuen Zündstoff. Guy, was sagt dir diese Bewertung von fast 12 Milliarden? Ist das gerechtfertigt für ein Unternehmen, das im militärischen KI-Sektor agiert und erst 2021 gegründet wurde?
Ja, lass uns das doch mal kurz einordnen. Eben die Firma hat in der Series B, das war im 2022, 200 Millionen bei 1,7 Milliarden aufgenommen. Dann in der Series C, das war im letzten Jahr, da haben sie 400 Millionen aufgenommen bei 5 Milliarden Post. Jetzt verdoppeln sie also die Bewertung, also mehr als verdoppeln sie auf 12 Milliarden. Und man kann schon sagen, Defense Tech und Rüstungsfirmen, die haben natürlich in den letzten Monaten, gerade seit der Ankündigung von Trump, dass er die NATO nicht mehr gleich unterstützt, extrem einen großen Sprung gemacht in Sachen Bewertungen und Multiples, die bezahlt werden. Dementsprechend hat es jetzt natürlich auch einen Effekt hier jetzt bei Helsing. Auch wenn jetzt die Bewertung auf den ersten Blick extrem ambitioniert scheint für ein Unternehmen, das man kaum kennt in der Öffentlichkeit. Aber es ist ja auch nicht eine B2C oder eine B2B-Software, sondern es ist effektiv eine Rüstungstechnologie-Unternehmen, das KI-basierte Verteidigungstechnologien entwickelt. Und dementsprechend denke ich schon, dass da sich die Investoren etwas dabei gedacht haben, die Bewertung entsprechend auch anzusetzen.
Hier wird nun militärisches Deep Tech in Europa der neue Gold Standard für Moonshot Investments, oder siehst du hier eher politische Risiken und auch Reputationsprobleme in the end für die VCs?
Ja, vielleicht gerade der Gold Standard für Moonshot Investments wird das hoffentlich nicht. Da gibt es hoffentlich dann auch andere tolle Firmen, die hier entstehen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Signal, dass das jetzt auch in die Rüstungsindustrie und in Defense Tech wieder investiert wird. Ich bin schon Pazifist, aber ich denke auch Reputationsrisiken, wenn man in Defense Tech aktuell als VC investiert, die sind nicht allzu hoch, weil das ist ein effektiver Trend. Es gibt ja viele VC-Fonds, die haben sich eigentlich der Defense Tech verschrieben und jetzt hunderte von Millionen zusammengetragen über die letzten Monate, vielleicht 24 Monate oder so. Und dementsprechend denke ich schon, wir werden noch viel mehr in diesem Bereich sehen. Letztes Jahr war auch ein durchaus rekordverdächtiges Jahr mit an Investitionen in Startups in Defense-Tech in Europa. Da wurden irgendwie insgesamt fast 3 Milliarden in diesen Sektor investiert, wo gegenüber im 2021 und 20 das noch absolut tabu war.
Mhm. Gut, dann gibt es News von 23andMe. Wir haben kürzlich über das Startup berichtet, das aufgrund diverser Probleme Insolvenz beantragen musste. Jetzt gibt es ein dramatisches Update, muss man sagen, und zwar Gründerin Anne Wojcicki hat über ihre Non-Profit-Organisation TTAM Research Institute in einer zweiten Auktion den Zuschlag für die Firma erhalten mit einem Gebot von 305 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte Regeneron mit 256 Millionen US-Dollar gewonnen, zog sich dann aber zurück. Es wäre spannend zu erfahren, weshalb. Die Auktion wurde vor Gericht neu dann aufgesetzt, nachdem TTAM gegen einen vermeintlich unfairen Ausschluss protestiert hatte. Und damit übernimmt Anne Wojcicki die Kontrolle über das DNA-Testgeschäft, Forschungsdienste und das Telehealth-Startup Lemonade Health, allerdings ohne die Verbindlichkeiten einschließlich der Klagen wegen des Datenlecks von 2023. TTAM verpflichtet sich somit, bestehende Datenschutzrichtlinien beizubehalten und in Zukunft nur mit Domestic Non-Profit Research Institutions weiterzugehen. Zudem gibt es rechtlichen Gegenwind. 27 Bundesstaaten plus DC klagen, weil sie dem Verkauf der genetischen Daten ohne ausdrückliche Einwilligung widersprechen. Ja, Guy, was hältst du davon, dass Anne Wojcicki ihr Unternehmen aus der Insolvenz nun wieder zurückkauft? Ist das ein cleverer Schachzug oder ein eher symbolischer Akt mit Risiken?
Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Wir müssen vielleicht ein bisschen zurückgehen vor die ganze Insolvenzthematik, die wäre ja auch extrem stark in den Medien thematisiert. Und Anne Wojcicki, sie hat bis zum Schluss an die Idee geglaubt und an die Vision geglaubt und wollte das Unternehmen nicht sterben lassen. Und sie hat ja bereits damals öffentlich gesagt, dass sie das Unternehmen zurückkaufen wolle. Das hat dann nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich frage mich schon, ob sie mit den 300 Millionen hier jetzt nicht einfach ein enormes Risiko eingeht. Weil ich meine, die Marke, die hat enorm gelitten in den letzten Monaten. Ich habe da zig LinkedIn-Posts gesehen, wie man die Daten bei 23andMe löschen kann und wieso, dass man das tun soll. Und insgesamt der Markt der DNA-Analyse, dass man da die Daten rausgibt, das hat der Ruf sehr starken Schaden genommen.
Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute widmen wir uns einem Thema, das für viele Schweizer Startups entscheidend ist, der schwierige Start von den ersten Baby-Steps zur erfolgreichen Skalierung. Wir sprechen über das Upscaler-Programm, das genau hier ansetzt. Es bietet erstklassigen Support für Startups, die bereit sind, ihre Idee aus der Schweiz hinaus in die Welt zu tragen. Unser heutiger Gast ist Peter Steli, Unternehmer, Investor und Head of Entrepreneurship des Upscaler-Programm. Mit ihm wollen wir darüber sprechen, warum so viele Startups an der Internationalisierung scheitern, wie man typische Wachstumsblockaden überwindet und was ein gutes Startup eigentlich upscalable macht. Hallo Peter.
Hallo zusammen.
Ja Peter, wie ist eigentlich die Idee für den Upscaler entstanden?
Ja, im Rahmen meiner 17-jährigen Tätigkeit als CEO des Swiss Economic Forums habe ich mich natürlich im Rahmen der Unternehmerpreise, dem Swiss Economic Award und weiteren Preise jahrelang mit den Startups befasst. Und während dieser Zeit wurde ja ein tolles Ökosystem, Supportsystem aufgebaut und viele interessante und auch, ich sage, qualitativ hochstehender Support geboten, aber mit Fokus auf Early-Stage-Startups und Early-Stage-Phase. Und ich habe einfach festgestellt, dass eigentlich die Härteprüfung ist dann nicht der Heimmarkt oder Early Stage, sondern dann die Wachstumsphase und das Skalieren auf die internationalen Märkte. Und diesem Bedürfnis bin ich dann nachgegangen.
Es gibt in der Schweiz sehr viele Förderprogramme oder auch Inkubatoren. Was unterscheidet den Upscaler jetzt von solchen Programmen?
Ja, es ist einerseits die zeitliche Dauer. Ein Startup, den wir ins Programm aufnehmen, kann während 2 Jahren in diesem Programm drinbleiben. Die meisten Accelerators dauern vielleicht 3 Monate. Und dann die Intensität, den Tiefgang in den Themen. Und das ist natürlich so, dass jeder Startup eine individuelle Betreuung kriegt. Also wir mixen nicht 4 Startups oder 5 Startups in einen Workshop hinein, sondern das gibt spezifische Workshops mit einem einzigen Startup und dann mit maßgeschneiderten Expertenteams. Und das wird natürlich dann intensiv einerseits, aber daraus entsteht dann auch ein großer Nutzen.
Das ist natürlich extrem spannend. Kommen wir zu der Herausforderung bei der Internationalisierung. Welche typischen Fehler oder Illusionen siehst du bei Schweizer Startups, wenn sie ins Ausland skalieren wollen?
Ja, früher hat man immer die Weisheit verbreitet, Copy-Paste funktioniert nicht, oder? Das war alles, was wir wussten. Das weiß mittlerweile jeder, oder? Und so. Aber ich stelle einfach fest, wenn man von internationalen Märkten spricht, dann sind das halt Faktoren 10 zum Beispiel für Deutschland größer als die Schweiz, Faktor 30 größer als die Schweiz, wenn man mit der USA liebäugelt. Und man unterschätzt einfach die Mittel und die Ressourcen, die es braucht, um dann so große Märkte anzugehen. In der USA oder gibt es Beispiele, da haben auch Schweizer Startups eigentlich versucht, mit einem landesweiten Footprint irgendwie in den Markt einzutreten und dann merkt man, dass man sich vielleicht auf eine Stadt, New York, fokussieren sollte und zuerst die Ressourcen dort geballt einsetzen sollte. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste. Und dann fehlt halt oft auch ein bisschen Seniorität im Team und für internationales Business ist Seniorität halt zweifach gut. Einmal von der Erfahrung her und andererseits dann auch in einem fremden Land von der Glaubwürdigkeit her.
Wenn du das so darstellst, wie realistisch ist es denn, dass ein junges Team ohne internationale Erfahrung diesen Schritt alleine meistert?
So, es kommt eben dann auf den Innovationsgrad an. Oder? Ich sage, wenn man eine sensationelle neue Innovation hat, die einem aus den Händen gerissen wird, dann ist das vielleicht möglich. Aber das ist ja, ich sage, der absolute Ausnahmefall, oder? Und sonst ist es halt schon wichtig, dass man sich Rechenschaft darüber ablegt, wie ist das Team zusammengesetzt aktuell? Welche Skills haben wir? Welche Skills benötigen wir? Und man muss sich dann vielleicht wirklich damit befassen, dass man länderspezifisch Skills braucht und erfahrene Leute braucht, die dann in diesem Markt eben wissen, wie das funktioniert, die das vielleicht schon einmal erfolgreich gemacht haben. Und nur so kommt man, glaube ich, schnell genug voran.
Ihr habt ja jeweils relativ viele Startups im Programm. Jetzt, wie individuell ist der Support? Also wird das Team zum Beispiel auch bei Pricing oder bei der Vertriebsstrategie begleitet?
Ja, der Support, der ist sehr individuell, das muss auch so sein. Wir analysieren eigentlich zuerst genau, was ist denn jetzt die aktuelle Herausforderung oder eben das begrenzende Element für das Skalieren. Und dann setzen wir wirklich die Expertenteams aus unserem Pool von erfolgreichen Unternehmen und Gründern individuell maßgeschneidert zusammen, sodass eben dann wirklich die Themen in die Tiefe verfolgt werden können, dass dann Kontakte geknüpft werden können auf den Netzwerken dieser Experten, so dass entweder Door-Opening stattfinden kann oder dass dann eben direkter Support erfolgt. Es ist, wir gehen da sehr hands-on und nicht irgendwo in der Theorie vor.
Ja, das ist natürlich individueller Support ist immer sehr gut. Ihr habt so viele Startups bereits gefördert oder eben Scale-Ups. Und welche würdest du jetzt als gute Beispiele nennen, die durch den Upscaler international so richtig durchgestartet sind?
Ja, wir konnten jetzt über 50 Startups bereits in diesem Programm eigentlich begleiten und vorwärts pushen. Wir haben eine gute Erfolgsquote, also rund 50% der Startups haben während unserem Programm den Umsatz verdoppeln können. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt irgendwo so ein Name-Dropping machen können von Unicorns, weil A sind Unicorns selten und B sind das vielleicht jetzt nicht die typischen Fälle, die bei uns vorbeikommen, weil die ihren Weg vielleicht auch selber finden. Aber ja, es hat zum Beispiel Sensopro oder Anapaya, die sehr erfolgreich sich in Europa skalieren konnten. Oder Bonebridge, ein Medizinalunternehmen, Almer, die sich in den USA etablieren konnten. So. Und das sind eigentlich gute Beispiele, denen wir helfen konnten, diesen Markteintritt erfolgreich zu schaffen und die auch erfolgreich wachsen in diesen Märkten.
Wonach selektiert ihr genau? Also wer kann sich da bewerben?
Ja, wir sind da sehr pragmatisch, oder? Wir sagen, dass das Unternehmen, der Startup, der sollte natürlich im Heimmarkt seinen Product Market Fit bewiesen haben. Also der sollte einen Umsatz, minimalen Umsatz von 500.000 oder 1 Million bereits machen. Er sollte mindestens eine Teamgröße haben von etwa 10 Mitarbeitern und in den vergangenen 12 Monaten auch 20% gewachsen sein. Und darüber hinaus braucht es natürlich dann einen Wachstumsplan, eine Wachstumsstrategie. Und wenn sich ein Unternehmer interessiert für unser Programm, dann treffen wir uns mit diesen Startups, mit der Geschäftsleitung und führen als erstes eine Art Due Diligence Light durch. Also wir sagen dem auch 360-Grad-Analyse. Und da gehen wir mal das ganze Unternehmen durch und erstellen dann wiederum eine Liste der begrenzenden Wachstumsfaktoren, priorisieren diese zusammen. Und dann hat man eigentlich wie eine Liste, auch wenn das Unternehmen dann ins Programm aufgenommen wird, eine Liste, die man wie abarbeiten kann. Und wir sind grundsätzlich, sind wir fast allen Industrien offen. Was wir einschränken, ist die Biotech, weil dort sind ja die Zyklen schon sehr lang, auch zu lang für unser Programm und oft ist diese Thematik auch sehr komplex.
Jetzt historisch kann man sagen, dass es gewisse Branchen gibt, in denen der Upscaler besonders gut funktioniert hat.
Ja, ich denke, das kann man eigentlich nicht sagen. Oder? Wir haben sowohl Startups, die innovative Dienstleistungen entwickeln, aber wir haben auch viele Startups, die fremden Märkte mit neuen Produkten angehen. Und ich kann jetzt nicht irgendwie aus den 50 einen Schwerpunkt bilden. Ich glaube, das wäre statistisch nicht seriös. Grundsätzlich versuchen wir immer festzustellen, welches ist denn wirklich der prioritäre Markt, der jetzt für dieses spezifische Startup respektive für das Produkt oder die Dienstleistung eigentlich die tiefsten Eintrittsschranken hat.
Ja, und dann gehen wir noch ein bisschen auf deine persönliche Sicht und auch auf deine Learnings. Du bist Serial Entrepreneur schon jahrzehntelang auf dem Markt als Unternehmer. Heute begleitest du die Startups als Sparring-Partner. Was hat sich verändert gegenüber deiner eigenen Gründerzeit?
Ja, da hat sich viel verändert, oder? Einerseits haben wir natürlich mittlerweile in der Schweiz schon ein kräftiges Startup-Supporting-System, ein Ökosystem aufgebaut. Also das ist, ich sage, wie Tag und Nacht, wie zu unserer Zeit. Aber was ich wirklich festgestellt habe, die Gründerteams sind größer geworden wie früher. Zu meiner Zeit waren das oft noch entweder Solos oder vielleicht ein Duo. Und heute sind oft 3, 4, manchmal sogar 5 Gründer in diesen Teams drin. Die Gründer sind viel jünger. Also früher hat man eher 28 bis 30-jährig dann gegründet. Heute kommen viele Jüngere. Das Ganze ist viel internationaler orientiert und aufgestellt. Das ist, glaube ich, auch festzustellen. Und was ein riesiger Unterschied ist, ist die Fähigkeit der jungen Leute, sich zu präsentieren, oder? Also ich sage, das ist wirklich fantastisch, wie die heute auf den Bühnen performen. Manchmal fast im Overselling-Drive sind, das ist dann auch wieder gefährlich. Aber das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und vielleicht auch noch ein Punkt, der ziemlich gleich geblieben ist aus meiner Sicht. Und das ist die Ineffizienz von Pitching-Anlässen. Also da passt oft nicht so viel zusammen, was auf der Bühne ist und auf und im Publikum sitzt, oder auch wenn die Hoffnung der Startups während dem Pitching groß ist, sieht man vielleicht als etwas gesetztere Persönlichkeit und langjährig im Business sieht man oft, dass vielleicht dort ja noch viel Effizienzpotenzial beim Matching drinliegen würde oder bei der Vorselektion, sagen wir das so.
Blicken wir noch kurz in die Zukunft. Das Upscale-Programm ist ein großer Erfolg. Jetzt, wenn du in die Zukunft schaust, wie kann sich das Programm noch weiterentwickeln?
Ja, das Programm, glaube ich, hat wirklich Potenzial. Ich sage einerseits, wenn ich zuerst im Nationalen bleibe, dann könnte natürlich das Upscale-Programm auch interessant sein für unsere VCs, insbesondere die VCs, die kleine Backoffices haben. Ich meine, das kleine Backoffice, das kann die Startups begleiten und vielleicht finanziell auch begleiten und die Entwicklung kontrollieren. Aber oft fehlt dann der Power, um eben den richtigen Support zu bieten, oder? Und unser Programm kann das tun. Die kann natürlich die Performance stärken der Startups und somit auch beim Fonds helfen, bei den Fonds helfen, eine bessere Rendite zu erzielen. Und international, wir haben übrigens jetzt gerade eine Anfrage eines internationalen VCs, der auf uns aufmerksam geworden ist und sich für dieses Programm interessiert oder mindestens wie wir das tun. Da werden wir nächste Woche dann in einem Meeting konkreter darüber sprechen können. Aber international, oder was ich auch noch eine Entwicklungsrichtung sehe, wir haben einzelne Partnerschaften mit großen Schweizer KMU, wie zum Beispiel Bühler oder Bossart und so weiter. Und auf diesen Netzwerken, oder, kann man natürlich auch Door-Opening und Matching machen im Bereich der Supply Chain, im Bereich von möglichen Kunden, im Bereich von Experten. Und das ist auch ein Potenzial, das wir noch erschließen können.
Ja, vielen Dank, Peter Stähli, für das spannende Interview. Peter Stähli ist Head of Entrepreneurship beim Programm upscaler.ch. Kommen wir zur heutigen Hörfrage und die kommt von Claudio aus Herisau. Er hat kürzlich ein Weiterbildungsangebot entdeckt, ein sogenanntes CAS in Entrepreneurship, also ein Certificate of Advanced Studies, das sich an zukünftige Gründerinnen und Gründer richtet. Seine Frage, kann man Unternehmertum eigentlich lernen? Oder ist das eher etwas, das man von Natur aus in sich trägt, eine Art DNA? Diese Frage ist nicht nur spannend, sondern auch hochaktuell, denn genau darüber hat die FT, die Financial Times, diese Woche in einem sehr lesenswerten Artikel berichtet. Der Text beschreibt ein wachsendes Spannungsfeld. Auf der einen Seite stehen Business Schools, Accelerators und Programme wie eben diese CS, die versprechen, unternehmerisches Denken und Handeln systematisch zu vermitteln. Auf der anderen Seite stehen Menschen, die sagen, ein echter Entrepreneur ist jemand, der nicht warten will, bis ihm jemand das Gründertum erklärt, sondern einfach macht. Die FT zitiert verschiedene Gründer und Forscher, die deutlich machen, es gibt kein binäres Entweder-Oder. Unternehmerisches Denken lässt sich durchaus trainieren, als zum Beispiel im Umgang mit Unsicherheit, mit der Bewertung von Chancen oder beim Aufbau eines Netzwerks. Aber der Impuls, Verantwortung zu übernehmen, glaube ich, gegen den Strom zu schwimmen und etwas Neues zu erschaffen, der kommt bei vielen GründerInnen aus einer tiefen persönlichen Motivation. Manche nennen es Drive, andere schlicht ein inneres Feuer. Besonders spannend fand ich im Artikel die Aussage eines Professors, dass unternehmerische Bildung vor allem darin besteht, eine Brille aufzusetzen, durch die man die Welt anders sieht. Das heißt, die Tools und Frameworks kann man lernen, aber ob man sie dann auch anwendet, ob man wirklich springt, wenn es darauf ankommt, das bleibt sehr individuell geprägt. Kommen wir kurz zur Diskussion, Guy. Deine Meinung, woran erkennt man unternehmerisches Talent und wie viel davon lässt sich tatsächlich durch Bildung fördern?
Ja, ich meine, unternehmerisches Talent, das zeigt sich oft in den Denkweisen und Verhaltensmuster der Unternehmer und Unternehmerinnen oder eben Gründer und Gründerinnen, wenn sie eben weniger Talent drin hat. Es geht darum, wie werden Probleme erkannt? Wie werden Ressourcen kombiniert? Man ist immer limitiert mit Ressourcen. Wie kombinieren Sie die? Dann, wie übernehmen Sie Verantwortung? Reißen Sie sie an sich und stehen dann auch dahinter? Oder sind Sie quasi einfach sagen sie, sie machen was, aber wenn es nicht gut kommt, dann übernehmen sie keine Verantwortung, das ist dann weniger unternehmerisch. Und schlussendlich, ja, wie setzen sie Dinge um und wie gehen sie damit um, bevor ja, das Produkt perfekt ist? Solche Eigenschaften, eben diese Themen gut miteinander zu verknüpfen, das haben erfolgreiche Gründer und Gründerinnen eigentlich schon früh gezeigt, dass sie das können. Sie lassen sich aber auch gezielt fördern. Das ist in dem Sinne eine Übungssache. Wenn man weiß, was man üben muss, dann kann man das auch üben. Und das haben eben genau diese Programme auch gezeigt. Gewisse Aspekte kann man lernen, aber den inneren Drive oder das Feuer, ich glaube, das ist schon eher eine Frage der Persönlichkeit und der Art des Menschen. Das hat man entweder oder das hat man nicht.
Ja, ich denke, NCS bietet Struktur, Tools wie Business Model Canvas, Go-to-Market-Strategien oder auch Cap-Table-Logik. Das hilft, quasi Risiken zu managen. Das hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. NCS bringt auch Zugang zu einem Netzwerk und zur Startup-Szene. Was NCS nicht leisten kann, der innere Antrieb zu erzeugen. Das, was du vorhin auch erwähnt hast. Ich glaube, der FD-Artikel bringt es auf den Punkt. Bildung kann dir die Sprache des Unternehmertums vermitteln, aber nicht das Bedürfnis, selbst zu sprechen. Wer den Kurs nur als Karrierebaustein sieht, wird kaum gründen. Aber wer wirklich will, findet darin ein nützliches Werkzeug. Meine Frage, ist das zunehmende Akademisieren des Unternehmertums ein Fortschritt oder ein Missverständnis über die Natur von Startups, Guy?
Ja, wie immer ist es etwas von beidem. Einerseits ist es ein Fortschritt, dass das Gründertum ernst genommen wird und systematisch reflektiert wird und nicht mehr nur als Bauchgefühl oder Glück abgetan wird. Gerade in Europa, wo das Scheitern lange stigmatisiert war, finde ich, hilft das enorm. Andererseits besteht aber auch die Gefahr darin, dass man Unternehmertum ja mehr verwaltet, als dass man es eben wirklich lebt. Und ja, im Verwaltenfall ist es natürlich dann extrem schwer, erfolgreich zu werden. Ich bin überzeugt, Bildung kann befähigen, aber sie kann den Unternehmergeist nicht domestizieren. Und ganz wichtig finde ich, Startups sind keine Schulprojekte, die man eben quasi in der Akademie plant und akademisch vorhersieht und da mal einen guten Businessplan macht. Es braucht immer einen Unternehmergeist mit Durchhaltevermögen, damit man sich ja die ersten Datenpunkte am Markt validieren kann und ein Unternehmen aufbauen kann.
Ja, und wie wichtig sind jetzt Mindset und Resilienz im Vergleich zu Wissen, zum Beispiel über die Finanzierung, Business Model Canvas oder IP-Recht? Was denkst du?
Ja, ich finde, Mindset und Resilienz, das sind die Grundvoraussetzungen, dass man überhaupt gründen sollte. Wenn man das nicht hat, dann sollte man sich das vielleicht auch besser lassen. Wissen ist hier eine effektive Verstärkung. Ich meine, in einer Welt, in der sich Märkte so schnell verändern wie heute und scheitern eigentlich fast vorprogrammiert ist, zumindest wenn man geradlinig vorausläuft, da braucht es immer Gründer und Gründerinnen, die schnell lernen, die Resilienz haben, wieder aufzustehen und nicht einfach beim ersten Gegenwind einknicken oder sich von Personen, die ihre Idee einfach schlecht finden, verunsichern lassen. Juristisches und Finanzielles, das ist auf jeden Fall extrem wichtig, also das Wissen. Aber das kannst du dir auch einkaufen. Da gibt es genügend Know-how auf dem Markt und kannst du für Geld einkaufen. Dein Durchhaltevermögen und dein Umgang mit Rückschlägen, das kannst du nicht einkaufen.
Ja, ich werde auch oft gefragt, in einem guten Team braucht es geborene oder gelernte GründerInnen. Und ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es ist nicht unbedingt ideal, wenn du jetzt nur Gründerwillige hast, die das gleiche Mindset mitbringen. Ich denke, es macht durchaus auch Sinn, komplementär aufgestellt zu sein und eben Leute dann zu rekrutieren, die andere Stärken mitbringen, die vielleicht auch die stille Schaffer sind, die sich dann eher an den Modellen orientieren. Ich glaube, diese Kombination, die macht ein Gründerteam stark. Wir danken dir, Claudio, für die Frage. Sehr interessant. Wir können das auch noch weiter vertiefen, aber ich glaube, wir haben die wichtigste Essenz des Themas hier diskutiert. Kommen wir zur Transaktion der Woche. Jetzt, diese Woche, sprechen wir über Voliro, ein ETH-Spin-off aus der Forschungsgruppe von Roland Siegwart. Sie haben die Series A um weitere 11 Millionen Schweizer Franken erweitert. Damit kommt die Runde nun auf insgesamt 23 Millionen Schweizer Franken. Wieder eine Top-Firma, die wir bereits einmal auf Burnrate beleuchtet haben. Guy, willst du uns wieder auf den aktuellen Stand der Dinge bringen?
Ja, klar, das mache ich gerne. Wer sich an unsere Folge 21 von Burnrate vom Oktober im letzten Jahr erinnert, das habe ich kurz nachgeschaut, der weiß, Voliro ist kein klassisches Drohnen-Startup. Das zürcher Unternehmen kombiniert autonome Flugrobotik mit einem patentierten Kipp-Robotersystem und einem berührungssensitiven Arm, der präzise Kontaktinspektionen an schwer zugänglichen Orten ermöglicht. Um ein paar Beispiele zu nennen, Sie können Windturbinen analysieren oder bei Raffinerien die großen Türme oder bei Hochspannungsleitungen diese Masten. Damals haben wir also in der Folge 21 sehr ausführlich über Voliros Technologie und Business-Seite gesprochen. Sie hatten damals bereits mehr als 40 Industriekunden in 17 Ländern. Darunter war Chevron und Holcim, die pro Monat über 100 Inspektionen bereits ausführten. Gleichzeitig hatten sie bereits automatisierte Flugmodi zur Effizienzsteigerung entwickelt und die Finanzierung beleuchten wir heute nochmals. Darauf gehe ich jetzt noch nicht ein. Max, was ist der wirkliche Innovationskern von Voliro? Ist es Hardware, die Drohne, Software oder das Zusammenspiel?
Das ist eine gute Frage. Ich denke für mich ganz klar die Kombination, also das Zusammenspiel, die Hardware, insbesondere das schwenkbare Rotorensystem, ist sicherlich ein USP, aber erst die modularen Sensoren, auch Edge Computing und künftig die AI-basierte Auswertung macht aus einer Spezialdrohne eine skalierbare Inspektionsplattform. Viele Drohnenfirmen können entweder gut fliegen oder gut messen, das sehen wir auch. Voliro kann beides gleichzeitig und das auch in richtig schwierigen Umgebungen. Diese Kipprotor-Technologie, so heißt sie, also dass sich die Rotoren schwenken lassen, ist ein echter Gamechanger, meiner Meinung nach, weil sie stabilen Kontakt mit Strukturen in allen Winkeln ermöglichen. Und wenn man dann noch Sensoren andocken kann, zum Beispiel für Ultraschall oder Wirbelstromprüfung, wird das Ganze zur effektiven mobilen Inspektionsstation in der Luft.
Ja, das sehe ich auch so, gerade auch, weil das Team von Anfang an modular und serviceorientiert denkt, nicht nur an die Technologie. Es geht nicht um ein Gerät, sondern um eine wiederkehrende Inspektionslogik, die sie ihrem Kunden verkaufen. Also eine Plattform, die Daten liefert, analysiert und künftig wohl auch den Wartungsbedarf vorhersagen kann. Und das könnte dann wirklich eben in Richtung Predictive Maintenance gehen, also nicht mehr nur reagieren, sondern auch proaktiv handeln.
Warum funktioniert das Modell für Voliro in einem doch eher traditionell trägen Markt wie Infrastrukturwartung?
Genau hier bei der Infrastrukturwartung ist der Leidensdruck enorm hoch und Voliro bringt einen messbaren ROI und Stillstandzeiten sind gerade bei Infrastrukturanlagen extrem teuer. Manuelle Inspektionen, die sind gefährlich, also da werden echte Menschenleben gefährdet und deshalb sind auch die Fachkräfte knapp. Und Voliro bietet hier eine Lösung, die schneller, günstiger und sicherer ist, besonders eben in der Vertikalen, also wenn sie in die Höhe fliegen. Und gerade in Windkraftwerken, die können wir als ein Beispiel nehmen, da hast du ja diese riesen Rotoren und da kannst du nicht einfach eine Leiter an den Rotor stellen, sondern für die Prüfung, da muss, wenn du es nicht mit der Drohne machst, jemand nach oben steigen, also was die 120 Meter hoch und dann muss er sich da von da abseilen und das ist dann natürlich auch extrem stabil und da bietet Voliro natürlich auch eine Top-Qualität und das Gleiche sind bei den anderen Industrien, die wir vorhin gerade darüber diskutiert haben und deshalb sehe ich in Voliro schon ein großes Potenzial.
Ja, agree. Ich meine, die Ausfälle sind ja wirklich in kritischen Industrien extrem teuer. Und hier darf man sich nämlich nicht leisten, Inspektionen zu verschleppen. Denn Proof of Concept konnten sie bereits nachweisen. Also Chevron, Holcim und Co. nutzen die Lösung bereits im Alltag mit einem sofort sichtbaren ROI, also 5-mal schnellere Checks an Windturbinen mit 50% weniger Kosten und null Risiko für Menschenleben.
Absolut, da hat Valira etwas geschafft, was viele Deep Techs nicht hinkriegen. Eine klare Value Proposition für Industriekunden. Da fragt niemand nach fancy AI, sondern einfach, wie viel sicherer ist es, wie viel günstiger und wie viel schneller ist das?
Okay, dann lass uns doch noch kurz zur Finanzierungsrunde kommen. Vorab der Recap aus der Episode 21. Valira wurde gegründet aus der ETH 2019, das von der Wies Foundation akzeleriert wurde. Also das Startup stammt aus der Wies Stiftung. In der ersten Runde wurden 2 Millionen von Alpana Ventures, Backbone, der ZKB und Business Angels investiert bei einer Bewertung von 8 Millionen Pre-Money. Dann kam die Seed-Runde im 2023. Hier wurden 6 Millionen von Family Offices, Business Angels und weiteren Investoren in verschiedenen Closings bei 15 bis 20 Millionen Pre-Money investiert. Und die 12 Millionen Series A im Oktober vom letzten Jahr wurde vom deutschen VC Cherry Ventures angeführt bei einer Post-Money-Bewertung von knapp 30 Millionen. Also eine Flat-Round.
Genau. Aber davon waren nur 9 Millionen Equity. Der Rest war ein Grant und die Firma hat damals effektiv nur knapp die Kurve hingekriegt. Also es haben einige Investoren via CLA in die Series A investiert und diese wurden mit einem guten Discount, also eher in einer Downround gewandelt. Insgesamt aber ein gutes Outcome, wenn man natürlich jetzt die Series A oder den zweiten Teil der Series A anschaut. Hier hat der Londoner VC Noah investiert. Noah ist ein sehr selektiver Fonds, der mit Fokus auf The Built World investiert. Und sie investieren auch nur sehr selektiv, also gar nicht oft, aber dann, wenn sie investieren, mit großer Überzeugung. Und sie sind auch einer der größten, wenn nicht der größte VC, der in Hardware und in Kombination mit Software in der Built World in Europa investieren. Deshalb finde ich das ein extrem starkes Signal für Valira und auch für die Schweiz, in der sie damit ihr erstes Investment getätigt haben. Das stimmt mich durchaus positiv für die Schweiz, dass wir exportfähige Deep Tech Startups hervorbringen, die weiterhin in der Schweiz ihren Sitz behalten. Die Teilrunde wurde jetzt bei 32 Millionen Pre-Money geraced, also ein ungefähr 10% Uptick als im letzten Oktober.
Und sie wurde ergänzt mit einem Kredit der UBS. Als Equity wurden 6 Millionen der 11 Millionen investiert. Das bringt das Finanzierungsvolumen in Form von Equity bereits auf rund 22 Millionen Schweizer Franken.
Ja, als Fazit könnten wir da schon sagen, Valira ist ein Paradebeispiel für Industrierobotik mit realem Impact. Wenn sie es jetzt wirklich in Richtung vollautonome Systeme mit AI-Auswertung schaffen, dann wird daraus mehr als nur ein Drohnendienstleister.
Ja, und das ist ein sehr schönes Beispiel für ein Schweizer Deep Tech Startup, das den Sprung zur globalen Skalierung schafft. Mit einem Tech-Stack, der mehr kann als nur cool fliegen. So, das wär's gewesen mit Burnrate, dem Miss Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.